In der Schule vertraut der Klassenlehrer dem Religionslehrer an, dass die Kinder nicht viel gelernt und gewusst haben. So entrüstet sich der Klassenlehrer und sagt: Stellen Sie sich einmal vor, da habe ich doch die Schüler nach den Namen der vier Evangelisten gefragt. Und wissen Sie, was sie geantwortet haben? David und Goliath. Naja, seien Sie doch zufrieden, dass Sie wenigstens zwei gewusst haben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Irgendwie ist das hier blöd. Im 28. Kapitel des Matthäus-Evangeliums hören wir die ersten 10 Verse als Predigtext. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Und ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Ein englischer Theologe, John S. Whale, er sagte über die Auferstehung Jesu: Die Evangelien erklären die Auferstehung nicht. Die Auferstehung erklärt die Evangelien. Der Glaube an die Auferstehung ist nicht ein Anhängsel des christlichen Glaubens. Die Auferstehung ist christlicher Glaube. Amen. Das Problem, das wir haben, ist: Auferstehung lässt sich ganz schwer vorstellen. Es ist ja auch nirgends beschrieben, es wird nur gesagt, es ist geschehen. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Er lebt. Die Auferstehung an sich ist im Verborgenen geschehen. Aber die Auswirkungen der Auferstehung, die sind sichtbar und die sollen sichtbar sein. Ein Wort ist mir durch den Sinn auch gegangen, das Lian Payne ausgesprochen hat, eine Amerikanerin, die eine Seelsorgebewegung eigentlich ins Leben gerufen hat. Bilder und Symbole bilden die Wahrheit oder binden die Wahrheit an unsere Herzen. Wir brauchen Bilder und Symbole, die die Wahrheit an unsere Herzen binden. Ein Symbol, ein Bild haben die Kinder gerade mitgenommen. Golgatha im Hintergrund und das leere Grab mit dem Stein, der weggewälzt war. So ein Bild. Ich habe ein anderes Bild mitgebracht von einem meiner Lieblingsmaler. Ich Für euch stehe ich wahrscheinlich jetzt davor, ne? Es geht. Gut. Das kann jetzt einfach auch so bleiben und ich nehme dann auch Bezug darauf. Was Matthäus hier versucht zu beschreiben, ist, wie kraftvoll die Auferstehung Jesu geschehen ist. Die Erde bebt, alles gerät in Erschütterung. Selbst die beiden Soldaten, die hier noch etwas dösend Wache halten vor dem Grab, von denen wird berichtet, dass sie wie tot da niedergefallen sind vor dem, was sich da ereignet hat. Die Erde bebt, der Engel kommt in einem gleißenden Weiß wie ein Blitz. Also ich meine, wer vor dieser Erscheinung einfach sagt, nett, da stimmt doch was da nicht. Die Wachen stehen davor, die römischen Soldaten, die das Grab bewachen sollen, damit nichts geschieht. Und zusätzlich zu dieser Sicherheitsmaßnahme der beiden römischen Soldaten ist noch ein großer Stein vor das Grab gewälzt worden, dass nur ja niemand rein und schon gar niemand raus kann. Lachhaft. Als würde sich Gottes Kraft von uns Menschen zurückhalten lassen. Als könnten wir ihn hindern, sein Werk zu tun. Mit menschlichen Mitteln wird versucht, die Situation hier zu beherrschen, aber Gott sitzt im Regiment. Nicht Pilatus, nicht Herodes, nicht der römische Kaiser, weder von einem Stein noch von den Soldaten lässt sich Gott abhalten oder einschüchtern. Auch nicht von uns. Auferstehungsmorgen heißt dieses Bild. Die zwei römischen Soldaten, sie stehen davor, es ist alles ruhig. Nichts regt sich, nichts bewegt sich, alles schläft scheinbar in dieser Nacht. Und so werden sie auch schläfrig. Sie halten sich an ihrem Speer fest, sonst würden sie vielleicht schon liegen, und dämmern vor sich hin nach einer langen, durchwachten Nacht. Sie kämpfen mit der Müdigkeit. Sie haben den Rücken dem Grab zugewandt, und merken deshalb nicht, was dort beginnt zu geschehen. Hinter ihnen beginnt das Unfassbare. Noch verschließt der Stein das Grab, aber im Inneren weicht die Finsternis. Licht bricht sich Bahn in der Fuge zwischen Grab und Stein. Bricht Licht hervor. Das ist, wenn man das mal so auf sich wirken lässt, wie da ballt sich was zusammen. Da braut sich was zusammen. Da ist eine Kraft in diesem Grab, die jeden Moment diesen Stein wegsprengt, wegrollt, sonst hättest du ja die beiden Römer erschlagen, das sollte ja nie passieren. Aber da geschieht etwas Neues. Voller Kraft geschieht etwas. Und wir sehen über dem einen Soldaten die Taube davonfliegen. Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der mit im Grab gewesen ist. Der Jesus auferweckt hat. Der Leben eingehaucht hat, ja, der Jesus verwandelt hat, mit einem neuen Auferstehungsleib ausgerüstet hat, der hat sein Werk getan. Und geht, fliegt davon. vielleicht zu ahnen, zu spüren, etwas von der Herrlichkeit Gottes, die hier durchbricht. Ein gleißendes Licht, das, wenn das Grab aufgeht, alles erfüllt. Und der Tod, er kann Jesus nicht halten, er muss ihn preisgeben. Das ist das, was so unscheinbar durchscheint. Gottes Wille ist nicht aufzuhalten. Nicht durch die zwei und auch nicht durch die größte Armee, die aufgeboten werden könnte. Selbst mit irgendeiner ideologischen Überzeugung oder was weiß ich, ist die Wahrheit Gottes nicht aufzuhalten. Und doch mag es manchmal so unser Versuch sein. Und wir selbst stellen Wachen zwischen Gott und uns. Wachen, die kontrollieren sollen, die darauf achten, wer zu uns hereingeht. Wir kontrollieren Gott. Was von ihm lassen wir zu? Wem gewähren wir Einlass und wem wehren wir den Einlass? Und so geht vieles über den Kopf, über das Denken, über die Weltordnung und die kontrolliert, was hinein darf in mich, in mein Herz. Und da ist vielleicht, wenn wir ehrlich sind, ein Jesus der Stärke und der Kraft und der Vollmacht, ein Jesus, der in der Herrlichkeit Gottes durchbricht und mein ganzes Leben in sein Licht hineinstellt, eine Bedrohung für mein Leben, wenn ich es doch selbstbestimmt leben will. So liegt es, glaube ich, dem Menschen näher, den Glauben zu kontrollieren. Aber wo wir ihn nicht als den lebendigen Herrn bei uns haben wollen, da wälzen wir einen Stein vor unser Herz. Dann wird Ostern zu einem schönen Frühlingsfest. Aber Ostern, die Auferstehung, so wird uns auch in diesem Bild gemalt, hat mit Karfreitag zu tun. Denn hinter dem anderen Soldaten wirft das Kreuz noch seinen Schatten auf das Grab. Es ist der Gekreuzigte, der aufersteht. Das eine geht nicht ohne das andere. Vor der Auferstehung steht das Kreuz und beides gehört zusammen. Da stehen sie nun, die beiden Soldaten, die den wichtigsten Moment versäumen, verdämmern. Vielleicht eine neue Wortschöpfung, aber es wird nicht wie Luthers neue Wortschöpfung in Sprachgebrauch eingehen. Und da sind wir vielleicht wie diese beiden Soldaten, die in die falsche Richtung schauen. Also menschlich denken und gar nicht wahrnehmen, dass Gott gerade dabei ist, etwas Besonderes zu tun, etwas Umwälzendes zu tun. Aber den Soldaten entgegen kommen die Frauen. Sie sind auf dem Weg zum Grab. Und sie blicken schon mal in die richtige Richtung. Aber ihre Gedanken sind im Menschlichen behaftet. Das berichten so die anderen Evangelisten mit den Gedanken, wer wird uns denn den Stein dort wegwälzen? Wie kommen wir da hinein? Werden uns die Wachen durchlassen? Für sie ist das die Wirklichkeit, Jesus ist tot. Das ist in ihren Herzen und ihren Gedanken. Das heißt aber auch, Jesus kann nichts tun, sie müssen was für ihn tun. Und ist das nicht oftmals auch so bei uns? Jesus kann nichts tun, wir müssen was für ihn tun. Ist das auch die eigene Sicht auf Jesus? Ist mein Glaube so wie der der Frauen in diesem Moment, ich muss etwas für ihn tun, er kann es nicht mehr? Oder sind wir doch in der Position dieser beiden Soldaten, bewachen wir einen Glauben, wie die das Grab bewachen? Wo dann die Beziehung zu Jesus abreißt. Ja, wir wissen in unserem Kopf um Glaubenssätze. Wir wissen um biblische Wahrheiten. Aber ist das Herz offen oder ist es verschlossen? Und zunächst, die Frauen sind festgelegt. Wir tun etwas an Jesus, an dem, der im Grab liegt. Und wie ist das mit unseren Festlegungen, die wir in unserem Leben getroffen haben? Ich glaube nur, was ich sehe. Ich lasse mir von niemandem etwas vorschreiben. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich behalte die Kontrolle und vieles mehr. Im Leben der beiden Frauen geschieht ein Durchbruch. Und nicht nur in ihrem Leben, sondern in der Folge auch bei den Jüngern. Da, wo sie von der Auferstehungsbotschaft erfasst sind und wo sie dem Auferstandenen begegnet sind. Da, wo sie Jesus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen begegnen, wo nicht mehr der Kopf sie kontrolliert, sondern wo das Herz aufgeht. Die Frauen, die Jünger, sie begegnen nicht einer Theologie, nicht einer Ethik, nicht einer moralischen Verantwortung, die auf sie übergeht, dass sie sozusagen das Werk Jesu weiterführen in seinem Sinne. Sie begegnen Jesus selbst, dem Auferstandenen. Und das macht ihr Herz froh. Kein Kopfwissen kann uns froh machen. Aber die Begegnung mit dem Auferstandenen Herrn, die macht froh. Die erweckt in uns eine Freude, die nicht weltlich und menschlich zu erklären ist. Und mit keinem Witz zu bewirken. Jesus lebt. Das ist der Grund zur Freude. Denn was dort in diesem Grab geschah, die Herrlichkeit Gottes, die sich ausbreitete, der Heilige Geist, der Jesus lebendig machte, die Kraft Gottes, die das Grab öffnete, die Engel, die unsichtbar da sind, das will auch bei mir und bei dir geschehen und sich vollbringen. Die Frauen haben es zugelassen, auch wenn sie es in der Tiefe noch gar nicht verstanden haben. Aber sie haben dem nicht gewehrt. Und was sie daraus erlebten, hat ihre menschliche Dimension und Vorstellung weit übertroffen und letztendlich gesprengt. Sie haben nicht gesagt, das gibt's doch alles gar nicht. Sie haben sich auf Gottes Handeln eingelassen. Sie haben das aufgenommen, was der Engel ihnen sagte, er ist nicht hier. Ja? Jesus können wir nicht festlegen. Jesus können wir nicht einfach verorten. Aber wir können uns ihm gegenüber öffnen. Wir können anfangen, mit ihm zu rechnen, auf ihn zu schauen und in unserem Herzen der Wahrheit Gottes Raum zu geben. Nämlich dieser Wahrheit: nichts ist unmöglich bei Gott. Nichts grenzt ihn ein. Nichts kontrolliert ihn. Und da, wo wir ihm, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben, bricht er in uns zum Leben durch. Da sprengt er die Fesseln, er führt in die Freiheit und er wirkt Zeichen und Wunder, führt zum Glauben an Jesus Christus und durchwirkt mit dem Heiligen Geist. Dabei mag es uns wie den Frauen am Grab gehen, die dem Engel und an Jesus begegnet sind. Da ist etwas von Furcht. Aber immer kommt von Gott her die Antwort: fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor Gott, dem Vater. Hab keine Angst vor Gott, dem Sohn. Hab keine Angst vor Gott, dem Heiligen Geist. Hab keine Angst vor dem, was er bei dir, durch dich und um dich herum tut. Und egal, was er tut, ob er dich zur Umkehr führt, ob er dich überführt, mit Gaben beschenkt, dich beruft, dir einen Auftrag gibt, wie es bei den Frauen da geschah, es dient dir zum Guten und wird zum Segen für dich selbst und für andere. Jesu Auferstehung von den Toten ist nicht eine Herausforderung an unseren Verstand und ist auch nicht einfach ein geschichtliches Ereignis. Jesu Auferstehung ist weit mehr. Es ist: der Auferstandene lädt uns, dich und mich ein, ihm zu folgen. Uns beruft er, uns beauftragt er. Wozu? Seine Werke zu tun. Seine vollmächtigen Zeugen zu sein. Die Auferstehung ist der christliche Glaube. Kein Kopfglaube, sondern Glaube, der in Bewegung setzt, der freisetzt. Ein Glaube in Kraft. Ein Glaube, der von der Auferstehung heraus lebt. Ein Glaube, der in der Herzensbeziehung zu Jesus Christus gegründet ist. Ein Glaube, der ihn anbetet. Das Grab als Bild für unser Leben. Erlauben wir Jesus, erlauben wir dem Heiligen Geist, in uns unseren menschlichen Geist zu erwecken, der uns mit Gott verbindet. Erlauben wir es Gott, dass er in uns mit seiner Herrlichkeit durchbricht und wir ihm alle Dinge zutrauen und unser Leben und die Welt mit seiner Wirklichkeit sehen. Und lassen wir es zu, dass er in uns, was tot ist, auferweckt zu neuem Leben im Glauben und im Gehorsam. Und dieser Auftrag, den der Auferstandene wiederholt, was der Engel ja schon sagte, den Frauen gibt, den gibt er uns. Geht hin zu den Jüngern und sagt ihnen: der Auferstandene erwartet euch. Gehen wir hinaus und sagen es den Menschen: Jesus lebt, der Auferstandene sucht euch, der Auferstandene wartet auf euch. Und er will euch, die ihr tot seid, lebendig machen. Er will uns, die in uns Totes ist, lebendig machen, zum Glauben erwecken. Damit wir hinausgehen und Zeichen und Wunder tun und die Werke des Herrn vollbringen. Das ist österlicher Auftrag. lasst uns diesem folgen. Amen.